Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, ich habe für heute Vormittag einen Text ausgesucht, von dem ich hoffe, dass er euch erfreuen wird. Ich habe aufgeschlagen Galater Kapitel 3 und ich lese die Verse 26 bis 29. Und wer ein Bibelbuch zur Hand hat, der darf gerne mitlesen. Steht einiges sehr Interessantes für uns drinnen und wir sollten hellwach werden, wenn wir das lesen, was wir hier finden. Also ich lese Galater Kapitel 3, die Verse 26 bis 29. Und dort hat der Apostel Paulus damals an die Galater, die so gewisse Probleme hatten, folgende Zeilen geschrieben. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. Denn wie viele von euch auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Knecht noch Freier, hier ist nicht Mann noch Weib, denn ihr seid allzumal einer in Christus Jesus. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Kinder, und nach der Verheißung Erben. Ich weiß ja nicht, wer von uns eine Erbschaft erwartet. Es gibt ja manche Menschen, die darauf hoffen, haben sie wohlhabende Eltern oder haben sie eine gute Tante. Wenn die beerdigt wird, dann werde ich etwas erben. In Amerika ist eine Dame gestorben, die sehr wohlhabend war. Es ging durch die Zeitungen, vielleicht habt ihr es auch gelesen, die sehr wohlhabend war und die nur eine Erbin hatte, das war ihre Nichte, die hier in Deutschland wohnte. Nur man hat bislang diese Nichte nicht gefunden. Wenn man diese Nichte also nicht findet, geht die Erbschaft an den Staat. So ist das auch in Deutschland. Und wir könnten sagen, die arme Nichte, die eine große Erbschaft vor sich hat oder hätte und das nicht weiß. Der Apostel Paulus ermutigt die Gläubigen damals, indem er sagt, ihr seid alle Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Wir fragen uns, was haben wir denn mit dem Abraham zu tun? Der Abraham hat vor langer, langer Zeit gelebt. Um etwa 2000 vor Christi Geburt. Das ist also schon vor 4000 Jahren und mancher kriegt einen Schreck. Aber ich will euch sagen, die Zeit geht sehr schnell vorüber. Wir haben jemand unter uns, der wird, wir hoffen es, Bruder Treder, bald 100 Jahre alt. 20 Mal diese Zeit zurück in die Vergangenheit sind wir schon bei Jesus. Und noch einmal so viel, dann wären wir in der Zeit vom Abraham. Der Abraham hatte in alten Tagen in Ur gelebt. Ur war eine Stadt, wo Könige residierten und dort gab es einen sehr großen Tempel, den man zu Ehren errichtet hat für die Mondgottheit Sin. Als der Abraham dort wohnte, stand der Tempel schon. Und Gott hat diesen Abraham aus dieser verweltlichten Stadt Ur herausgeholt. Wir werden erstaunt sein, dass damals so viel Gottferne zu finden war, wo der Noah, jetzt wird mancher staunen, der Noah, das war ja der, der die Sintflut überlebt hat mit seiner Familie, mit seinen Söhnen, mit seinen Töchtern, mit seiner Frau. Dass der Noah, der ja viel erzählen konnte, wie das da geblitzt und gedonnert hat und was da war. Und er hatte ja vorher schon gepredigt, intensiv, und die Leute haben dich gehört. Der ist erst 2 Jahre, nach biblischer Chronologie, 2 Jahre vor der Geburt des Abrahams gestorben. Und der Sem, sein Sohn, der lebte noch eine ganze Zeit mit Abraham zusammen, aber der war auch schon alt geworden. Und der Noah war ja auch alt. Aber die Frage für mich ist, wie konnte es sein, dass die Menschen so schnell sich von Gott abgewandt haben, eigene Wege gegangen sind, sich Götter gestaltet haben und die verehrten, und den Gott des Himmels, den haben sie ganz vergessen. Und deshalb kommt ja die Botschaft an den Abraham, gerade weil der Paulus den Galatern was von Abraham erzählt. Und das finden wir in 1. Mose 12 geschrieben, die Botschaft, die Gott dem Abraham in Ur übermittelt hat. In 1. Mose Kapitel 12. Wir gehen also sehr weit in unsere Vergangenheit zurück. Da steht Folgendes geschrieben in den Versen 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, hieß er damals noch, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Der Abraham war gehorsam, hörte auf das Wort. Er sollte nicht nur sich absetzen von diesem sündigen Ur, sondern er sollte sich auch absetzen von seiner Verwandtschaft. Er sollte sich von allen absetzen, die gefährlich sein könnten für ihn, dass sie ihn wieder bereden, anders zu denken, als Gott es mit dem Abraham wollte. Und nun machte der Abraham sich auf den Weg. Er hatte eine Verheißung bekommen. Und diese Verheißung war für ihn sehr, sehr deutlich. Denn wir haben mitbekommen, es wurde ihm gesagt, gehe aus deinem Vaterland, aus deinem Vaterhause, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Genannt wurde dieses Land nicht. Und er ist jetzt ausgewandert und hatte einen weiten Weg hinter sich gebracht. Wer so auf der Karte mal nachguckt, wo Ur liegt und wo dann der Ort war, wo der Abraham sich niedergelassen hat, in dem Hain Mamre, der wird feststellen, er war inzwischen auch bis nach Ägypten gewandert, das alles mit Tieren, mit seiner Familie, durch eine Gegend, die ja damals noch bewaldet war. Wer heute nach Israel fährt, der sieht eine halbe Steppe da oft und eine Wiese und was alles da. Das war früher alles bewaldet, die letzten Bäume, die da umgeschlagen wurden. Das geschah durch die Römer, die damit ihre Schiffe bauten. Und da musste der sich durcharbeiten, der Abraham mit seiner ganzen Familie. Und man hat ausgerechnet von Ur bis nach Ägypten und dann bis zum Hain Mamre. Etwa 4 Kilometer von Hebron entfernt. Das sind 2500 Kilometer. Ne, wir sagen, er ist ja auch lange gewandert. Und er ist durch das Land gezogen, hat davon gegessen natürlich, hat sich versorgt und ließ sich in diesem Hain Mamre nieder. Der Herodes der Große, der hatte den Ort, wo der Abraham mit seinem Zelt, der hat sich kein Haus da gebaut, kein elegantes, sondern der wohnte im Zelt, da hat der Herodes der Große eine Mauer rumgemacht und schöne Platten gelegt, aber das wurde dann wieder zerstört durch den Kaiser Hadrian. Der hatte dann da so einen Zeus-Tempel draufgesetzt und der Kaiser Konstantin eine Kirche. Wenn du heute runterkommst, da siehst du noch so die Reste davon. Die Olivenbäume stehen auch heute noch, aber nicht mehr dieselben von damals. Der hat dort gelebt. Aber das war nicht sein Besitz. Den einzigen Besitz, den der Abraham hatte, der einzige Besitz, das war ein Acker. Machpella mit einer Höhle. Als seine Frau gestorben war, hat er sie dort beigesetzt. Machpella. Heute liegt der Ort in Hebron. Und der Herodes der Große hat eine große Mauer darum gezogen. Die steht heute noch. So gut wie unbeschädigt. Heute ist das eine Moschee. Hebron ist ein sehr gefährliches Land, als ich da vor vielen, vielen Jahren mal da war. Da wurde kurz vorher noch geschossen. Und da waren noch die Israelis da mit den Maschinengewehren, die lagen auf der Straße da rum. Ich denke, was machen die denn da? Und da wurde mir erzählt, kurz vorher war noch geschossen worden. Ja, da wurdest du genau betastet und untersucht. Da durftest du auch in diese Moschee rein. Die Gruft selbst kann man nicht besuchen. Die ist verschlossen, ist ja ein Heiligtum von den Moslems. Dort ist beerdigt die Sarah und auch der Abraham. Und dann sind noch vier weitere dort beerdigt, der Isaac und der Jakob und die Rebekka und die Lea. Die sind in Sarkophagen, so gibt man an. Ich habe es ja nicht gesehen, aber so sagt man, die seien da unten in der Höhle. Das war das Einzige, was der Abraham als Besitz hatte. Was war denn jetzt das Land, das Gott ihm zeigen wollte, das einmal ihm gehören würde? Und auch, das ist jetzt interessant, seinen Erben. Und deswegen lesen wir jetzt im Neuen Testament im Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 8 bis 10. Hebräer, ziemlich hinten, kurz vor der Offenbarung, da finden wir einen Hinweis über diesen Abraham. Und er besagt uns in den Versen 8 bis 10 Folgendes. Durch den Glauben ward gehorsam Abraham, als er berufen ward, auszugehen in ein Land, das er erben sollte. Und er ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben, Vers 9, ist er ein Gast, nicht ein Besitzer gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und jetzt kommt Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Auf was hat der Abraham gewartet? Der hat nicht auf das Land Kanaan, sondern auf die Stadt gewartet, die Gott ihm verheißen hat und irgendwo und irgendwie ihm offenbart hat. Wir würden sagen, auf das himmlische Jerusalem. Das war eigentlich das Ziel. Nicht irgendein Landbesitz auf Erden. Das einzige, der Acker Machpella für die Beerdigung seiner Frau und später für ihn und einige seiner Nachkommen. Und das ist für uns jetzt interessant. Was für ein Erbe sollte der Abraham antreten? Das Erbe, das auf ihn wartete im Himmel. Und jetzt sind wir erstaunt, wie sich seine Nachfahren bewegt haben. Denn seine Nachfahren dachten auch nicht mehr an den Himmel, sondern sie dachte nur auf das, was auf dieser Erde war. Gott hat ihnen verheißen, dass sie hier wohnen konnten in Kanaan. Von der Grenze Syriens bis runter an die Grenze Ägyptens. Weites, großes Land. Aber da waren die Kanaanäer und es gab viel Ärger und viel Kriege. Und viel Streit, aber die Nachfahren von dem Abraham waren der Meinung, das gehört ihnen. In Johannes Kapitel 8, in den Versen 31 bis 33, wird uns eine Begebenheit mit Jesus berichtet, die die Israeliten oder die Juden damals hatten. Ich schlage Johannes Kapitel 8 auf und ich lese die Vers 31 bis 33 und da steht Folgendes verzeichnet. Das ist sehr interessant, denn dadurch werden wir auch heute in manchen Dingen etwas schlauer. Jesaja 8 von Vers 31 an, da heißt es, Johannes 8, die Verse 31 und folgende. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet in meiner Rede, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Jetzt kommt das. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knechte gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Was sagen die zu Jesus? Wir sind doch keine Knechte, sondern wir sind genau genommen die Herren in diesem Land. Deswegen war ja ihr Gedanke weg mit den Römern, denn das Land gehört uns. Sie maßregeln Jesus, der von Knechten spricht, aber der meint was ganz anderes. Denn Jesus meint ja dann in Vers 34, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Aber die haben ja Jesus gar nicht ausreden lassen, sondern sie wollten gleich erklären, uns gehört dieses Land und wir sind hier zu Hause. Denn wir sind die Erben Abrahams. Aber wo war denn das eigentliche Erbe und wo ist das heute noch? Das ist nicht auf dieser Erde, sondern das ist im himmlischen Jerusalem dargestellt. Und das ist eigentlich jetzt das große Problem in Israel. Wir sind ja mittendrin in den Auseinandersetzungen und neuestens sollen ja auch deutsche Soldaten oder Marineangehörige darunter und jeder hat Angst und Schrecken, was da eventuell passieren könnte. Weil die Israelis sagen, das ist unser Land. Das Land gehört uns und deswegen wollen wir es auch besitzen. Was sagen denn ihre Verwandten, die Araber? Die stammen ja auch von dem Abraham ab. Die sagen, wir wohnen doch schon viel länger hier in diesem Land als ihr. Seit 2000 Jahren wart ihr gar nicht vorhanden. Und jetzt kommt ihr und jetzt wollt ihr uns aus diesem Land verdrängen. Zum Teil sind die immer noch schon seit Jahrzehnten in diesen Flüchtlingslagern und deswegen ist der Krim dort. Die Fachleute sagen, menschlich gesehen ist das nicht zu klären dort. Denn beide Seiten haben noch das alttestamentliche Prinzip, dass Jesus in der Bergpredigt angesprochen hat, Zahn um Zahn. Das heißt, fügst du mir Schaden zu, dann ist die Rache süß. Dann werde ich dir auch wieder Schaden zufügen. Das denken die Israelis da unten, das merkt ihr, deswegen fing ja der Krieg an. Und das denken auch die Araber und die Muslime, denken genauso. Und jeder von den beiden Seiten ist der Meinung, das Land gehört uns. Jerusalem. Die Israelis wünschen, dass Jerusalem ihre Hauptstadt wird. Aber da ist der Felsendom, das zweitwichtigste Heiligtum der Moslem. Diesen Felsendom beiseite zu schieben, was meint ihr, was da gibt? Die haben das Geld gesammelt in Amerika. Die wollen einen Tempel dort wieder errichten. Aber da sind ja jetzt die Moslems zu Hause. Und das sind die Probleme, die wir sehen, weil sie nicht verstanden hatten, was ist denn das Erbe, das uns von Abraham übermittelt werden soll. Das ist nicht auf dieser Erde, sondern das ist im Himmel. Und solange die nicht anders denken, werden die Probleme hier nicht aufhören, denn sie haben etwas vergessen. Die Bedingungen, um eine Erbschaft zu erhalten, sind in unserer Welt genauso vom juristischen aus. Wenn du was erben willst, dann musst du dich entsprechen. Wenn der Vater sich ärgert über dich, kann er das Testament verändern. Gewisse Fälle gibt's, wo du gar nicht erbberechtigt mehr bist, wie das jetzt da drüben in Amerika passiert, habt ihr wahrscheinlich auch gelesen und gehört, dass eine Tochter ihre Eltern umbringen ließ, durch den Freund ihres Liebhabers oder Verlobten. Die ist jetzt nicht mehr erbberechtigt, die wird ins Gefängnis kommen. Da ist das Erbrecht erloschen. Und in der Bibel wird uns deutlich dargestellt, was dem Volke Israel von dem Mose noch, ehe der gestorben ist, vorgehalten wird. Die Bedingungen, um erbberechtigt zu sein. Wir schlagen einmal 5. Buch Mose, Kapitel 28 auf. Wir haben nicht die Zeit, alle Texte zu lesen jetzt, aber das könnt ihr mal, wenn ihr Zeit habt, zu Hause tun, denn dann ist, das ist hochinteressant. Ich werde nur einige wenige Verse daraus greifen, aus 5. Mose, Kapitel 28. Der Mose wusste, seine Zeit ist um, aber er hat sich noch einmal an das Volk gewandt, dass er durch viel Mühen und große Not aus Ägypten geführt hat, dass sich jetzt angesiedelt hat in dem Lande, Frieden gab es ja immer noch nicht ganz. Aber da sagt er, wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Und jetzt wird das alles aufgeführt. Könnt ihr mal lesen, was das bedeutet hat, für das Volk Segen Gottes zu empfangen. Das ging auch ins tägliche Leben hinein. Aber jetzt kommt das andere. Und das andere, das lesen wir in dem gleichen Kapitel, Kapitel 28 und jetzt hier Vers 15. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und jetzt könnt ihr in Ruhe mal lesen, ich greife hier nur einen kurzen Textabschnitt heraus, in Ruhe einmal lesen, was da alles drinnen steht. Unter anderem lese ich jetzt hier Vers 64, Kapitel 28, 5. Buch Mose. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, Holz und Steinen. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben, und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden, denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Tag, Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Und so geht das weiter. Jetzt lest das mal durch und guck das mal, wie das dazugeht da drüben. Wie unwohl die sich fühlen in Israel in einer ständigen Angst zu sein. Das war vorgehalten worden dem Volke Israel von dem Mose. Aber jetzt ist die Frage, was haben sie denn gewählt? In dem Buche Jesaja steht ein, ich möchte nur den einen Text anführen, ein sehr interessanter Text in Kapitel 57. Jesaja 57, Vers 13. Da musste der Jesaja im Auftrage Gottes ihnen sagen, wenn du rufen wirst, so sollen dir deine vielen Götzen helfen. Aber der Wind wird sie alle wegführen und ein Hauch wird sie wegnehmen. Doch wer auf mich traut, wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen. Hochinteressante Aussage. Am Anfang, wenn du rufen wirst, werden deine vielen Götter dich gar nicht hören. Und das war das Problem. Sie passten sich an ihre Umwelt an. Und er kennt die Geschichte des Alten Testamentes, wo sie sich mehr den Göttern ihrer Umwelt zuwandten und den großen Gott im Himmel selbst verloren haben. Und deswegen haben sie eigentlich das Erbe als Nation vertan. Deshalb spricht in Matthäus 21, in Vers 43, Jesus sie an. Jesus ist gekommen in diese Welt und er ging zuerst zu ihnen, zu den Nachfahren vom Fleische her des Abraham. Er wollte das Volk Juda damals ansprechen und er hat sich bemüht um sie, hat um sie geweint. Aber dann spricht er in Matthäus 21, Vers 43, das Reich Gottes wird von euch genommen werden und auf ein anderes Volk übertragen werden. Sein Wort Jesu. Und damit wird uns deutlich gezeigt, was der Petrus herausstellt in 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Er spricht jetzt von dem Gottesvolk nicht mehr des Alten, sondern von dem Gottesvolk des neuen Bundes. Jetzt hat Jesus einen neuen Bund geschlossen. Nicht mehr mit der Nation Israel aus der alten Zeit, sondern mit den Menschen, die sich zu Jesus wenden und die ihn anerkennen und die wissen, dass nur von ihm Rettung kommt. Das heißt, das Volk Gottes, das hat sich verändert. Und jetzt kehren wir wieder zurück zu unserem Anfangstext und hier im Galaterbrief. Im Galaterbrief, da haben wir gelesen, und das ist für uns außerordentlich wichtig, in Vers 28, dass der Galater, und es gab Ärger dort, auch mit denen, die Christen geworden waren, aber die aus dem Judentum kamen. Da sagt Vers 28, er, hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Knecht noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Weib. Denn ihr seid allzumal einer in Christus Jesus. Und wenn wir zu Christus gehören, dann sind wir Abrahams Kinder, nicht nach dem Fleisch, sondern durch den Geist. Und, das sollten wir uns jetzt freuen, nach der Verheißung Erben. Wir sind Erben. Wenn wir nach Hause gehen heute, da sollten wir ein schönes Gefühl haben und müssen sagen, wir erben etwas. Oh, nicht so Geld, wie es hier verteilt wird auf Erden. Mich rief da vor 14 Tagen im Telefon eine Frau an und die wollte mir erklären, ich brauche nur 52 Euro bezahlen und dann kann ich das große Los gewinnen. Ich sagte ihr, damit will ich nichts zu tun haben. Doch, sagte sie, die 52 Euro, die Sie einbezahlen, die kriegen Sie zu 92% mindestens wieder zurück. Aber Sie können auch 1 Million gewinnen. Sie können ja jeden Monat das versuchen. Ach, da fing die an, ich muss sie erklären, wie sie sich glaube an den lieben Gott und was ich habe. Das reicht mir vollständig. Naja, ich hatte Schwierigkeit, die abzuwimmeln da mit ihrer Lotterie. Und manche Leute sind der Meinung, wenn sie im Lotto gewonnen haben, dann haben sie viel Geld. Oder sie haben eine gute Erbschaft gemacht. Abrahams Kinder sind Erben und Christus ist der Mittler des neuen Bundes, durch dessen Tod wir das verheißene Erbe empfangen. Die dort in Israel wohnen, sind auch eingeladen. Wenn sie Christus anerkennen, dann werden sie wieder in das Erbrecht hineingelangen. Aber wenn sie Christus nicht anerkennen, dann nützt ihnen von der Geburt zurückgehend auf den Abend. So wie der Paulus das uns beschreibt, gar nichts. Und der Paulus war ein ganz strenger Jude gewesen. Aber er kam zur Erkenntnis, nicht die Geburt ist entscheidend als Nachkomme von Abraham, sondern entscheidend ist, dass ich verbunden bin mit Jesus. Und dann werde ich ein Erbe empfangen. Wie sieht das Erbe aus? In Offenbarung Kapitel 21 in den Versen 3 bis 5, da wird uns einiges davon angedeutet. Wir sind ja so beschäftigt in unserem Leben heute. Es hat ja kaum einer Zeit, mal ein bisschen zu lesen hier und sich so hinein zu verdenken. Da steht ja drinnen in Versen 3 bis 5, und ich hörte, schreibt der Johannes, eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Können wir uns gar nicht vorstellen. Kein Leid, kein Tod, keine Not. Gestern Abend, da traf ich die Nachbarin da, die im Nebenhaus wohnt, haben da ein schönes Häuschen, fahren auf ein großes Auto. Die waren in die Ferien gefahren. 14 Tage, ihr Parkplatz war leer. Das sah ich sie gestern Abend. Arbeitet da ein bisschen im Garten rum. Ach, sage ich zu ihr, wie haben Sie sich denn erholt im Urlaub? Dann machte sie ein ganz ernstes Gesicht. Ja, sagt sie, im Urlaub war es schön. Aber als wir nach Hause kamen, kriegten wir die Nachricht, der Schwiegervater von ihr, das heißt der Vater ihres Mannes, der ist gestorben. Und da war sie ganz traurig. Da haben wir alles vergessen, was wir im Urlaub erlebt haben. Jetzt sind wir in einer ganz traurigen Stimmung. Das Wunderbare ist, dass uns ja nicht nur verheißen wird, dass wir teilhaben an einem Erbe, sondern dass uns hier in Römer 2, Vers 7 übermittelt wird und wir empfangen, dazu können wir heute gar nicht begreifen, ewiges Leben. Unser Leben ist nicht mehr begrenzt. In unserer Gemeinde gibt es viele Ältere, gehöre ich auch dazu. Und da kannst du schon ein bisschen denken, eine große Zukunft hast du nicht mehr. Und je älter du bist, umso schneller gehen die Jahre vorbei, geht der Tag rum. Kaum bist du abgestanden, ist schon Mittag, machst du Mittagsruhe, ist schon wieder abends. Und dann geht der nächste Tag und jetzt ist bald schon Weihnachten. Also das ist ein Tempo. Ewiges Leben wird uns hier gezeigt. Unsere Lebenszeit hier ist begrenzt und dann nützt uns auch auf Erden das schönste Erbe nichts. Letzte Woche sind wir mal gefahren nach dem Rastatt. Ich hatte da einiges noch zu erledigen. Und in Rastatt gibt es ja ein schönes Schloss. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Meine Frau und ich haben uns gesagt, wollen wir mal sehen, wie die doch früher gelebt und gewohnt haben. Und da sind wir in das Schloss ein. Und haben wir gesehen, wie die so herrliche Räume hatten da, schon das Treppenhaus, da konntest du hochgucken und die Gemälde da alles. Der Besitzer dieses Schlosses, das war der Markgraf Wilhelm Friedrich von Baden. Der hat als Feldherr gegen die Türken gekämpft, war siegreich gewesen, hatte guten Verdienst bekommen. Als der Türkenkrieg zu Ende war, da kehrte er zurück in sein Residenzschloss nach Baden-Baden. Und da sagte der, dieses Schloss, das ist ja so mickerig, ich muss mir mal ein besseres bauen. Und da hat er sich Land gesucht und dann fand er das in Rastatt. Da war dieses kleine Dörfchen zerstört worden im Erbfolgekrieg im Jahre 1689 von Napoleon, genauso wie Worms und Trier. Und da war viel Raum. Und da hatte sich gesagt, brauche ich mein großes Schloss mit einem schönen Park. Und er holte sich einen Baumeister aus Italien, der aber in der Familie Baumeister hatte. Die hatten in Versailles das Schloss gebaut. Und so ähnlich wollte der das auch haben. Und dann hat er angefangen zu bauen, Ende des 17. Jahrhunderts. Und im Jahre 1705, da war das Schloss im Mittelbau fertig und da zog er ein. Das war also genau vor 300 Jahren. Er eingezogen mit seiner Frau und Dienstpersonal und allem wunderbar. Ja, da war der 50 Jahre alt. Und da hat er sich gedacht, jetzt kann ich hier noch gut residieren, Baden-Baden, vergesse ich hier jetzt wunderbar frische Luft, der Rhein in der Nähe. 2 Jahre später, im Jahre 1707, haben sie ihn beerdigen müssen. Was hat er davon gehabt? Seine Frau war übrig, hat einen kleinen Buben für ihn, hat sie regiert. Und dann kamen andere Erben. Und heute, da kannst du gerade noch das schöne Schloss besichtigen. Inventar wurde versteigert, wie das so kommt. Da hat er gearbeitet und dann hat Gott ihn zur Ruhe gelegt. Was hat er davon gehabt? Und das ist das Wunderbare, dass das jetzt uns hier in Deutlichkeit nahegelegt wird. Deswegen sollten wir heute von dem Israel des alten Bundes lernen. Auch wir stehen in der Gefahr der Verweltlichung. Sie haben sich angepasst an ihre Umwelt und gingen unter. Wir leben heute in der gleichen gefährlichen Welt. Da spielen nicht mehr die Götzen in Figuren, sondern wir haben andere Götzen heute, denen wir nacheifern und in der Gefahr sind, nachzueifern. Und wenn wir so ähnlich machen wie die im alten Bund, dann trifft uns das ähnliche Schicksal. Wir wissen, wie sich die Kirchen verändern in unserer Zeit, dass du dich fragen musst, sind die noch gläubig eingestellt, wenn die Dinge einführen in ihre Kirche, die vom Biblischen überhaupt nicht belegbar sind, die sich anpassen, weil das die Leute so haben wollen, dann wird das so gemacht. Auch wir als Gemeinde stehen in der Gefahr der Anpassung und der Verweltlichung. Das müssen wir wissen. Und wir stehen unter den gleichen Bedingungen, die damals Mose dem Volke Gottes übermittelt hat. Seid ihr Gott gehorsam, dann habt ihr den Segen. Und dann seid ihr auch Erben. Seid ihr dem lieben Gott ungehorsam, dann könnt ihr wandern von einem Ort zum anderen in der Welt, so wie das dann geschehen ist und heute noch geschieht. Und dann seid ihr auch keine Erben mehr. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus den Galatern diese wunderbaren Worte. Auf uns wartet ein unfassbares Erbe. Und wenn wir auch älter werden und Mühsal haben und Krankheiten und manche Enttäuschung, dann sollten wir immer daran denken, wir werden einmal ein Erbe haben, dass wir all das andere auf dieser Erde vergessen. Deswegen sollten wir auch nachher fröhlich nach Hause gehen und sollten das in unsere Gedanken einspielen lassen. Wir sind Erben eines wunderbaren Reiches, des Reiches Gottes. Und deswegen schließe ich mit dem Text, die Zeit ist auch um, in Kolosser Kapitel 1, Vers 12, saget Dank mit Freuden dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Amen.